Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ich hoffe, dass du an einem schönen Ort bist, während du diese Podcast-Folge hörst und hoffe, dass du diesen Sommer genießt. Ich muss ja gestehen, dass ich ein bisschen, ja, ich vermisse es, auf Reisen zu sein. Das war letztes Jahr schon wirklich gigantisch, wunderschön für meine Seele, wirklich magisch. Aber natürlich kann ich den Sommer hier in Deutschland natürlich auch genießen. Jetzt nächstes Wochenende zum Beispiel fahren wir ein paar Tage an die Ostsee und das Meer ist immer ein Herzensort von mir. Ja, letztendlich stelle ich immer wieder fest, ist es natürlich egal, wo man ist, ne? Die innere Einstellung zählt. Und es hilft natürlich sehr, dass ich meinen Job sehr, sehr mag. Das ist natürlich etwas anderes, wenn man irgendwie oder wenn du irgendwo arbeitest, wo du halt hingehst, weil du Geld verdienst, aber es nicht so richtig dein Herz erreicht. Da bin ich sehr, sehr dankbar und fühle mich privilegiert, was das angeht. Und möchte euch heute eine Interviewfolge präsentieren. Ich habe mit Stefanie gesprochen, die ganz woanders lebt derzeit. Und ja, sie erzählt zum einen, dass sie in der 20. Schwangerschaftswoche eine stille Geburt hatte, was natürlich ganz schön hart zu verarbeiten war. Und sie erzählt sehr, sehr offen, wie das war damals, wie sie das erlebt hat und wie sie das verarbeitet hat. Aber sie erzählt auch, wie dieser Schicksalsschlag dazu beigetragen hat, dass sie heute mit ihrem Mann und ihrer Tochter, sie ist nochmal schwanger geworden, in Mexiko lebt. Also so ein Schicksalsschlag kann auch dazu führen, dass man seinem Leben nochmal eine ganz neue Wendung gibt. Was ich ja selbst durchaus auch nachvollziehen kann, was mir ja auch passiert ist. Und ja, davon erzählt sie, wie es dann dazu letztendlich gekommen ist. Sie erzählt, wie wichtig es ist, auf das eigene Gefühl zu vertrauen, was sie als Abschiedsritual gemacht hat. Und dass sie sagt, ja, Frauen oder auch Menschen können sich ein Leben ins Zufriedenheit kreieren, egal wie es letztendlich ausgeht. Ja, deswegen wünsche ich dir viel Spaß mit dieser neuen Folge. Eine Sache habe ich noch, fällt mir gerade ein. Ich habe ja diese 30 Kinderwunsch-Audios für alle, die sich gerade in der Kinderwunschbehandlung befinden. Und ich habe zwei Bonus-Meditationen hinzugefügt auf Anregung einer ganz lieben Klientin von mir, die gesagt hat, ach, diese beiden Meditationen, willst du die nicht noch dazu packen? Und ich dachte mir so, ja, auf jeden Fall, warum nicht? Also, wenn du auch Vorschläge hast, was vielleicht noch fehlen könnte als Thema oder als Meditation, immer raus damit. Schreib mir eine Mail oder schreib mich auf Insta oder sonst wo an. Ich freue mich immer über Anregungen. Und für alle, die diese Kinderwunsch-Audios noch nicht haben, dann würde ich sagen, ist es jetzt Zeit. Aber erstmal gibt es dieses schöne Gespräch mit Stefanie. Ich freue mich riesig. Ich habe einen Gast, der sehr weit entfernt von Deutschland ist und interessante, traurige, spannende, inspirierende Geschichte zu erzählen hat. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Stefanie.
Hallo, liebe Katharina. Jetzt bin ich etwas aufgeregt. Ich freue mich sehr, dass ich in diesem Podcast sein darf. Ja, tatsächlich.
Sehr gerne. Und wir hören hinten bei dir ein bisschen, was ich total cool finde, ein Hahn hat gerade gekräht. Magst du auflösen, wo du gerade bist?
Ja, ich kann gerne etwas dazu sagen. Also ich sitze hier in Mexiko, um genauer zu sein, in Puerto Escondido. Und es ist verrückt, dass man immer diese Hühner gackern hört, weil ich höre sie gar nicht mehr. Ne? Das ist so. Anfangs hat mich das mega gestört, weil die gackern halt auch alle abwechselnd. Ne? Wir leben hier so sehr bei den Einheimischen Und ich höre es einfach gar nicht mehr, aber mit jedem, mit dem ich zu, mit dir fragt immer oder irgendwie spreche übers Internet, hast du da Hühner? Oder, und dann denke ich immer, ach ja, die Hühner.
Großartig. Ja, ihr seid, wann seid ihr los? Also dann, ich weiß gar nicht, seid ihr verheiratet, dein Mann und du?
Ja.
Wann seid ihr losgezogen und vor allen Dingen erzähl ein bisschen, wenn du magst, warum wolltet ihr ein bisschen die Welt erkunden?
Ich überlege jetzt gerade, wo ich anfangen soll. Also wir sind losgezogen vor etwa anderthalb Jahren, 2021 war das, im August, weil genau ein Jahr später, verrückterweise, ist fast am gleichen Datum unsere Tochter hier zur Welt gekommen. Ja, wir Wahnsinn. Sind am 20. hatten wir den Flug 2021 und am 22. letzten Jahres ist dann unsere Tochter hier zur Welt gekommen, im August. Und ja, aber der Anlass ist natürlich, ich bin ja da im Podcast gelandet und dadurch hat es ja auch was mit einer traurigen Geschichte zu tun. Und zwar habe ich vor, ja, es ist fast 3 Jahre her jetzt, in der 20. Schwangerschaftswoche mein Kind verloren. Und ja, es ergab sich so dann, dass in meinem Job mir die Stelle gestrichen worden ist, dadurch, dass ich schwanger war. Und als ich wiedergekommen bin, da ich ja mein Kind verloren habe, war die Stelle gestrichen und ich habe dann eine degradierte Stelle quasi so bekommen zum Übergang, weil ich den Stempel auf der Stirn hatte. Sie ist ja bald sowieso wieder schwanger, also brauchen wir ihr gar keinen vernünftigen Job zu geben. Und ich glaube, es war so ein Misch aus beidem. Also einmal das Kind verloren und dann war die Stelle weg und ich habe mich wirklich gefragt, auch was mache ich denn jetzt mit meinem Leben und vor allen Dingen, muss ich das so akzeptieren und will ich das so akzeptieren? Und da kam ganz klar, nein, so werde ich das nicht akzeptieren. Und daraufhin habe ich dann, ja, es sind nicht viele Wochen nach der Fehlgeburt oder beziehungsweise nach der stillen Geburt vergangen, dass ich gesagt habe, so jetzt melde ich das Nebengewerbe an und ich starte eine Selbstständigkeit neben dem Hauptjob als virtuelle Assistentin. Und daraufhin kamen dann auch bald die Pläne, weil es ist ja ortsunabhängig. Das war auf jeden Fall auch das Anliegen von der virtuellen Assistenz, dann irgendwann ja, zu starten in die Welt. Und mein Mann hatte zur gleichen Zeit dann angefangen, den Camper auszubauen, beziehungsweise ich glaube schon ein bisschen vorher. Und dann haben wir halt irgendwann den Flug gebucht und haben gesagt, so jetzt machen wir das und haben dann zu diesem Datum ja die Wohnung aufgelöst, die Versicherung gekündigt, den Job gekündigt.
Mutig.
Und ja, und das war dann ungefähr ja ein Jahr später. Also jetzt habe ich so oft von den Jahren gesprochen, aber es war dann tatsächlich 2021, der 20. August ging der Flieger und seitdem ja sind wir dann halt auch in Mexiko unterwegs.
Wow, sehr spannend. Und würdest du denn sagen, dass diese stille Geburt, die du hattest, wenn die nicht gewesen wäre, wärt ihr dann auch jetzt in Mexiko?
Diese Frage habe ich mich tatsächlich auch oft gestellt. Und ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf. Aber ich bin schon oft an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, danke, dass mir das passiert ist, weil sonst hätte ich mein Leben wahrscheinlich nicht auf so radikale Art und Weise geändert. Und ja, ich habe mich damals auch gefragt, als ich schwanger geworden bin, tatsächlich, bin ich schwanger, weil ich aus dem Job raus möchte? Ist das jetzt die Auszeit? Und als ich es dann verloren habe, habe ich gedacht, ich muss was ändern, weil ich bin mit meinem Job gar nicht zufrieden. Das ist nicht die Lösung gewesen, ein Kind zu bekommen, sondern ich muss was anderes ändern. Und zwar den Job und mein Leben. Und ja, es ist, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil jetzt sitze ich hier in Mexiko und ja, meine Selbstständigkeit hätte ich nie gedacht, läuft gerade sehr gut. Und ich habe eine Tochter zur Welt gebracht und das ist unglaublich. Das hätte ich mir nie so, ja, das hätte ich mir niemals so erträumen können. Nee.
Wahnsinn. Und wenn ich darf, darf ich nochmal mit dir zurückgehen? Mhm. Zu dem Zeitpunkt, als du das erste Mal schwanger warst. Mhm. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du es, oder wusstest du es relativ schnell, oder kannst du dich noch erinnern an den Schwangerschaftstest? Wie ging es dir damit?
Mhm. Es war eigentlich so, dass ich schon, ja, ich wusste direkt, dass ich schwanger werde, dass ein Kind kommt. Ich musste keinen Test machen. Ich wusste das schon während dem, ja, Geschlechtsverkehr.
Nein.
Doch, ich wusste es. Das war jetzt auch bei der zweiten Schwangerschaft so.
Ja.
Ja, ich wusste es vorher auf jeden Fall schon. Ich war voller Freude. Ich konnte es auch gar nicht glauben. Und in der ersten Schwangerschaft war es aber auf jeden Fall auch noch so, dass ich das lange Zeit für mich behalten wollte. Und ja, irgendwie aus Angst, es könnte passieren, dass ich es verliere. Ne? So bis zum, man sagt ja, bis zur 12. Woche.
Ja.
Sollte man das für sich behalten. Und
okay. Und das heißt, du hast es dann erstmal für dich behalten tatsächlich? Also du hast es nicht erzählt? Oder ihr?
Genau. Ich wusste auf jeden Fall, dass es kommt. Also, dass ich schwanger bin. Aber ich habe es lange Zeit für mich behalten. Und ich habe es auch nicht auf der Arbeit gesagt. Und ich habe es auch erst relativ spät meinen Eltern gesagt und meinen Freunden. Und also irgendwann kam der Tag, wo wir es eingesagt haben. Aber wir haben lange gewartet, bis zur 12. Woche, weil wir dachten, das ist sicher. Yeah. Ne? Wir warten jetzt bis zur 12. Woche und dann kann nichts mehr passieren.
Okay. Aber auch spannend eigentlich beim ersten Kind. Also ich habe zum Beispiel bei meiner ersten Fehlgeburt überhaupt nicht daran gedacht, dass mir das passieren könnte. Na klar, wusste ich, dass Fehlgeburten, dass es das gibt, ne? Aber habe das so gar nicht mit mir in Verbindung gebracht. Und das, aber du hattest du denn ein schlechtes Gefühl oder warum habt ihr das dann doch so lange für euch behalten?
Boah, ich habe das auch nie mit mir in Verbindung gebracht, Fehlgeburten. Also ich habe das mal gehört von anderen, auch dass es schwer ist, Kinder zu bekommen. Aber dass mich das treffen wird, das habe ich nie gedacht. Ich habe einfach nur gedacht, weil das so der... Ja, weil man das so kannte, ne? So, du wartest, weil das so unsicher ist, du kannst verlieren. Und das ist ja auch das, was du halt überall liest. Und das war so der einzige Grund, warum ich gewartet habe eigentlich.
Ah, okay.
Weil ich es nicht besser wusste, ne? Ich habe mich da gar nicht so mit, was heißt, befasst, sondern das ist ja das, was jeder dir sagt und man liest und ja, genau. Und auch die Ärztin sagt, ne? Da wirst du ja wahrscheinlich gleich auch noch drauf kommen, dadurch, dass ich diese doppelte Gebärmutter habe, war ich sowieso für die Ärztin dann so ein Pflegefall, sage ich mal. So.
Okay,
sie wusste auch nicht so genau, wie sie damit umgehen sollte und hat aber auf jeden Fall gesagt, dass es wahrscheinlicher sein kann, dass ich dadurch eine Fehlgeburt habe oder eine Frühgeburt.
Okay. Genau. Ja, also natürlich kommen wir gerne auf dieses körperliche Phänomen gerne nochmal gleich zurück, was das bedeutet. Ja. Aber erstmal würde ich natürlich gerne wissen, okay, dann warst du in der 12. Woche und ihr habt es erzählt, weil du dachtest oder ihr dachtet, okay, es wird gut werden, weil die Anfangszeit ist vorbei. Und dann hast du es wahrscheinlich auch auf der Arbeit erzählt und war da die Reaktion auf der Arbeit schon etwas schwierig?
Nee, die war eigentlich sehr positiv. Ich weiß auch nicht, zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie noch in einem ganz anderen Status und habe mir da viel mehr Gedanken drüber gemacht. Was denken die dann? Oh Gott, ich habe doch erst vor 2 Jahren den Vertrag unterschrieben und jetzt komme ich und bin schwanger. Und so völliger Bullshit im Kopf, ne? Weil der hat so reagiert, also mein Chef, der wirklich kein schlechter Mensch ist. Herzlichen Glückwunsch und schön und haben sich alle total gefreut.
Ja. Okay. Was war so ein Anzeichen, dass du gemerkt hast, irgendwas mit der Schwangerschaft stimmt nicht?
Ich hatte kein Anzeichen, ehrlich gesagt. Ich hatte kein Anzeichen, aber es war so, dass ich nachts auf Toilette gegangen bin und das weiß ich noch ganz genau. Und ich konnte mir immer nicht vorstellen, dass ich ein Kind zur Welt bringe. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass das passiert. Und dann habe ich manchmal überlegt, ist das so, weil man sich das einfach nicht vorstellen kann. Und dann das andere habe ich natürlich dann erst im Nachhinein gedacht, nachdem das passiert ist. Und dann legt man ja so diese Zeichen zusammen und dann weiß man, deshalb. Weil ich weiß halt auch noch, wie an dem Tag, als ich auf dem Weg zum Frauenarzt war, zur Kontrolluntersuchung, ne? Und habe überlegt, 20. Schwangerschaftswoche, jetzt kann ja nichts mehr passieren, aber was, wenn doch ich war früher mal Raucherin, ne? Ich habe geraucht und da habe ich gedacht, dann was würde ich machen, wenn ich es verlieren würde? Das ist total verrückt. Ja, erstmal abnehmen und eine rauchen.
Wow, krass.
Ja.
Ja, was so einem so für verrückte Gedanken dann durch den Kopf gehen, ne?
Ja, und dann war es ja tatsächlich, womit ich niemals gerechnet hätte. Also dann war ja der Frauenarzttermin. Und ich habe schon an ihrer Reaktion irgendwie gesehen, okay, irgendwas stimmt nicht.
Okay,
Und
also
ich
sie
habe
hat
auch selber das,
Ultraschall gemacht
sie hat einen
wahrscheinlich, ne?
Ultraschall gemacht. Und dann habe ich schon auf dem Bild gesehen und ich habe sie gefragt, da schlägt kein Herz mehr, oder? Und hat sie gesagt, dann fangen die ja so an, so, Frau Bächle. Und ich wusste es direkt, ich weiß nicht warum, aber ich wusste es. Ich wusste es direkt, ja. Und es war auch gleichzeitig so, irgendwie, als ob ich in einem Traum bin, in einem absoluten Albtraum. Und mir war klar, irgendwie, was jetzt kommt, was jetzt auf dich zukommt, das wird richtig abartig. Obwohl ich ja gar nicht wusste, was kommt, weil ich hatte noch nie, ja, was machst du, wenn das Kind nicht mehr lebt in dir, ne?
Oh, wow. War dein Mann bei dem Ultraschall dabei?
Nein, ich war alleine.
Gott, auch das noch. Und wie ging es dann weiter für dich, nachdem du das erfahren hast?
Aus der heutigen Sicht oder aus der Sicht damals erzähle ich mal, ich hatte natürlich direkt diesen Gedanken, oh Gott, was mache ich jetzt? Das Kind muss da raus, das ist ja tot. Und wie ist das für meinen Körper? Und so totale, oh Gott. So, das waren wirklich die ersten Gedanken. Aus heutiger Sicht hätte ich mir gewünscht, dass ich jemand an meiner Seite gehabt hätte, eine Ärztin, die gesagt hätte, das ist normal, diese Gedanken zu haben in diesem Moment, aber der Körper erledigt das eigentlich von alleine. Und das ist vollkommen okay, dass der Körper das alleine austrägt. Und diese Zeit hatte ich dann gar nicht, weil ich habe die Ärztin dann gefragt, ja, was mache ich denn jetzt? Und sie sagte, ja, Sie müssen jetzt ins Krankenhaus und dann gibt es ja halt diese Tabletten und dann muss im schlimmsten Fall, wenn nicht alles rauskommt von alleine, wird ja dann noch wird das rausgeholt oder
Eine
der Rest.
Ausschabung oder so
Ja,
gemacht,
genau.
ne?
Also es war halt natürlich in der 20. Woche zu spät für eine einfache Ausschabung. Deshalb musste dann diese Tabletten genommen werden und das Kind auf natürlichem Wege ausgetragen werden. Ja, aber hätte ich damals, ja, das ist so blöd, ich möchte auch keinem die Schuld geben, weil ich glaube, für jeden ist es echt eine nicht so schöne Situation. Aber ich hätte mir im Nachhinein irgendwie gewünscht, dass ich mehr Bewusstsein gehabt hätte und jemanden, von dem ich das gehört hätte, du kannst warten, bis das Kind alleine auf die Welt kommt und dein Körper das ganz von alleine regelt, ja. Der ganz natürliche Prozess.
Absolut.
Ja.
Und das wäre wichtig gewesen für dich, einfach um dich an den Gedanken auch zu gewöhnen, um das sozusagen langsamer vonstatten gehen zu lassen, das Kind loszulassen, oder was würdest du sagen?
Ich glaube einfach, weil ich sowieso sehr an die Natur und an den Körper und die ganze Verbindung glaube und eh nicht so jemand bin, der gerne Antibiotika so und so weiter nimmt, also so Eingriffe von außerhalb, die nicht natürlich sind. Obwohl ich auch sagen muss, dass so wie es gelaufen ist, es war natürlich nicht alles gut, aber es war für mich absolut okay, auch im Nachhinein. Ja. Absolut.
Und dann im Krankenhaus, sagst du, war das dann okay? Was sind die Menschen gut mit dir umgegangen?
Also es war schon echt eine verrückte Situation. Es war ja auch zu Corona. Dann sollte mein Mann durfte erst nicht mit rein. Dann wollten sie, dass ich in 3 Tagen wiederkomme. Aber da war ich halt immer noch an dem Standpunkt, ich kann keine 3 Tage warten. Und das habe ich auch zu der Ärztin gesagt. Da habe ich zu ihr gesagt, jetzt soll ich 3 Tage warten mit dem toten Kind in mir, oder? Und dann ging das auf einmal ganz schnell, dass ich am nächsten Tag kommen konnte. Ja, da war ich auch echt ein bisschen. Aber das waren halt meine
Verständlich.
Gedanken
Na
und mein
klar.
Bewusstsein zu der Zeit. Und ja, was im Krankenhaus irgendwie strange war, mein Mann durfte da mit, aber es kam die ganze Zeit irgendjemand rein und so Sachen, mit denen ich mich niemals beschäftigt habe. Was passiert denn mit dem Kind, wenn das draußen ist? So, wollen sie das selber bestatten? Oder wollen sie das? Es gibt ja so eine Sammelbestattung. Alle, ich glaube, jedes Vierteljahr an so einem Grab für Frühchen. Dann kam jemand rein, um mich aufzuklären, was passiert, wenn das Kind halt draußen ist und die noch operieren müssen. Diese, wie heißt die, Anästhesistin?
Ja,
Ja.
genau, Anästhesistin, ja.
Ja, und das waren immer so Unterbrechungen. Also es war gar keine Zeit, um irgendwie. Habe ich so, aber da habe ich sowieso alles, man ist ja in so einer absoluten Blase, sage ich mal, ne? In so
Absolut,
einem Blase und taub, absolutes
ja.
Taubheitsgefühl. Ich weiß auch, wie ich, als das Kind dann draußen war, ich weiß nur noch, wie ich da saß und ich habe die Wand angestarrt und habe gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas gedacht habe. Ich saß eigentlich nur da und habe die Wand angestarrt und ja, genau.
Kann denn irgendwie wenigstens, keine Ahnung, eine Seelsorgerin oder irgendjemand, der sich um deine Psyche gekümmert hätte oder um deine Trauer?
Nee, eigentlich weniger. Also da gab es eine Hebamme, die kam auch nachts noch mal rein, nach der Geburt. Und was mich halt dann so ein bisschen beruhigt hat, ist, dass sie gesagt hat, dass es ganz normal ist. Das wusste ich halt auch nicht. Jede, weiß ich nicht, fünfte Frau, auch in der 20. Schwangerschaftswoche, nicht bis zur 12., auch danach passiert das noch ganz, ganz vielen Frauen. Und das ist halt einfach die Natur und das hat mich irgendwie so ein bisschen beruhigt dann halt auch, weil die Natur ist halt, wie sie ist und wenn irgendwas nicht funktioniert und irgendwas nicht sich entwickelt, wie es soll, dann, ja, das ist so hart, aber dann ist es besser, wenn sowas passiert und das hat mich getröstet, ja.
Ja, verstehe ich. Für was habt ihr euch entschieden? Wie habt ihr euer Kind beerdigt oder ja, bestattet?
Wir haben uns tatsächlich für dieses Sammelgrab entschieden, einfach aus dem Grund, ja, ich glaube, wir hatten es schon irgendwie im Gefühl, dass wir nicht mehr lange da sein werden, weil wenn du so ein Grab hast, ist es jetzt vielleicht so egoistisch, dann muss sich jemand darum kümmern.
Nee,
Aber
ist doch völlig
ich fand auch den
legitim,
Gedanken,
das zu
ja,
denken, klar.
und ich fand den Gedanken auch irgendwie schön, dass unser Kind mit anderen Kindern zusammenliegt, die das gleiche Schicksal erleidet haben. Das fand ich irgendwie auch
Ja.
tröstlich in dem Moment, ja.
Kann ich total gut nachvollziehen. Wow. Wie hast du deine Trauer verarbeitet?
Erstmal gar nicht. Ich habe, es war sogar noch eine Hebamme dann da, ist bei mir zu Hause, aber es heißt Hebamme. Ja doch, bei mir zu Hause, weil ich hatte ja eine zu dieser grundsätzlichen Unterstützung, ne, die man halt dann hat, die man anrufen kann, wenn irgendwie Blutungen da sind und so weiter. Da ist auf jeden Fall eine einmal vorbeigekommen, mit der habe ich darüber gesprochen. Aber das war ganz am Anfang, ne, da war ich irgendwie noch gar nicht da, also wirklich nicht. Das war, glaube ich, die erste Woche nach, ja, nach der stillen Geburt und da war das irgendwie noch so. Ja, da ist das halt alles irgendwie, ich kann das auch gar nicht mehr so, ich kriege das gar nicht mehr so zusammen, was ich in diesen Tagen gemacht habe, weil das so, ich weiß nicht, taub. Es ist einfach
Ja,
taub, ne?
glaube ich,
Es sind dann 2 Wochen vergangen und mein Mann hat dann in der 3. Woche danach, weiß ich, dass wir eine Woche weggefahren sind, an einen Fluss, so das, was wir immer gerne gemacht haben, ne? Mit dem Kanu raus und einfach am Wasser. Aber ich weiß halt auch noch, wie wir da saßen und beide irgendwie, was uns immer so viel Freude gemacht hat, war da einfach irgendwie, die Sonne hat geschienen und ich weiß noch, der Tag war schwarz. Es war einfach so, nee. Und wir haben sogar noch, weil wir haben ja, also unser Mädchen, wir haben ein Mädchen bekommen, sie wurde uns gezeigt in so einem gestrickten Leibchen. Und dieses Leibchen, das haben sie uns nachher mitgegeben. Und es wurden ja auch Fotos gemacht. Es wurden auch Fotos gemacht. Und wir haben eine Box halt, so eine Holzbox gekauft und haben die bemalt und
Okay.
haben die Sachen da
Wie
reingepackt
schön.
und haben die mit an den Fluss genommen und haben uns dann da einen schönen Ort gesucht, wo wir diese Box vergraben haben und
Oh,
so
toll.
unsere Trauerfeier gemacht haben,
Ja,
ja.
großartig.
Und an dem Tag hat sich irgendwie was geändert. Also natürlich hat sich
Okay.
noch auf lange Sicht, ne, die Trauer ist damit ja nicht bewältigt. Aber es hat sich irgendwie so, ich saß abends da, das weiß ich halt auch noch genau, ich habe in den Himmel geguckt und habe gedacht, boah, was eine Scheiße. Und dann sind gerade so die Wolken weggegangen und dann war der Sonnenuntergang und dann kam die Sonne, also man hat noch die letzten Strahlen gesehen. Und dann habe ich gedacht, ah, irgendwo da oben, da ist sie einfach. Und es hat mich irgendwie dann so beruhigt, ne? Ja, aber um jetzt die Frage zu beantworten, die weitere Trauer war dann so, dass ich danach, also nach den 3 Wochen, bin ich direkt wieder arbeiten gegangen. Ich habe so getan, es ist nichts passiert. Mein Leben geht einfach so weiter, alles gut. Und dann kam halt auch immer die Frage, ne? Ja, wie geht's dir denn? Ja, wie soll es mir
Schreckliche
gehen?
Frage. Naja.
Zum gleichen Zeitpunkt waren halt, ich glaube, ich weiß nicht, jede meiner Kolleginnen, also vorher gab es keine Schwangeren, aber da gab es noch die nächste Schwangere, noch eine Schwangere. Mit mir im Büro saß eine, meine liebe Kollegin, wirklich, oh, sie hatte es noch nicht gesagt, dass sie schwanger ist. Und gerade zu dem Zeitpunkt, als ich es dann verloren hatte, hat sie dann allen davon erzählt. Und wir saßen am Mittagstisch und ich war so, wie komme ich mit meinem Leben klar? Und die Leute kamen zu ihr, herzlichen Glückwunsch zum Kind. Und die andere hat sich in die Mutterschaft verabschiedet, dann saß ich da auch und ich habe mich immer gefragt, bis zu welchem Punkt kann ich das aushalten? Muss ich das aushalten? Muss ich mich für die anderen freuen? Und dann kam auch irgendwann der Tag und ich hatte mir dann auch noch diese Selbstständigkeit angeschafft und das war so die absolute Schutzmauer, ne? Da habe ich direkt ein neues Projekt, da konnte ich mich hinter vergraben, da habe ich mich auch so richtig so reingebuddelt, das war alles, da habe ich meine Zeit rein investiert. Aber der Tag kam, ja. Der Tag kam, Nummer eins, es kam eine Kollegin, eine sehr gute Freundin ins Büro und sagte mir einfach, ich bin schwanger. Und boah, da war es einfach irgendwie vorbei. Ich bin gegangen, ich habe nur geheult. Und dann hatten wir einen zweiten Lockdown. Und ich war zu Hause und habe an meiner Selbstständigkeit gearbeitet und habe gedacht, boah geil, ich kann Vollgas geben, ich muss nicht ins Büro fahren. Und dann habe ich gedacht, okay, ich musste mich ja mit mir persönlich auseinandersetzen. Und ich habe das erste Mal nach einer Meditation gesucht und bin dann auf Veit Lindau gestoßen. Sag ja zum Leben, das werde ich auch nie vergessen. Und als ich diese Meditation gehört habe, das war irgendwie so wie die Erlaubnis, du darfst jetzt trauern. Und ich saß da Tag für Tag und morgens und ich habe es einfach zugelassen. Ich habe einfach geheult und ja, ich hab einfach geheult. Das war irgendwie befreiend und schön, aber gleichzeitig auch schwer zu ertragen, ne? Weil ich saß auch manchmal echt mit dem Rücken am Strang und habe gedacht, bitte, bitte gib jetzt nicht nach, halt mich, ne? Halt mich fest irgendwie, weil ich weiß nicht, wie ich das sonst aushalten soll. Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Ich danke dir fürs Teilen. Ich kann das wahnsinnig gut nachvollziehen, ne? Total. Wow. Und dann in der Zeit, sagst du, oder nach der Zeit, als es dir ein bisschen besser ging, dann reifte die Idee, loszuziehen, ne? Mit dem Camper. Das ist also irgendwie auch ein Teil deiner Suche ja auch eigentlich, ne? Dieses Sag ja zum Leben. Was mache ich denn jetzt, ne? Wie geht's jetzt weiter?
Ich weiß gar nicht mehr, ich kann das in so einer Timeline, sage ich mal, jetzt gar nicht so einordnen, weil das war irgendwie alles auf einmal da. Also weil der Job war da, weil ich nur den Gedanken hatte, weg, 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 weg aus diesem Job, weg aus diesem, das passt nicht mehr zu mir. Ich muss weg, vielleicht auch erstmal als Fluchtgedanke, ich weiß es nicht. Vielleicht auch erstmal weg als ich brauche eine andere Umgebung. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich weiß nur, dass es alles sich irgendwie so mehr oder weniger gleichzeitig war das der Plan. Ja.
Okay. Und um nochmal zurückzukommen auf das, was du vorhin gesagt hast, was um alles in der Welt ist eine doppelte Gebärmutter? Hast du zwei Gebärmuttern? Sagt man Muttern? Keine Ahnung. Hast du zwei davon tatsächlich in dir?
Ja.
Und die können beide befruchtet werden? Oder wie läuft das? Erzähl.
Genau. Also das ist halt auch so eine Geschichte, das finde ich auch total verrückt, weil ich bin mit 26 Jahren zum Frauenarzt gegangen und die Frauenärztin sagte, sie haben eine doppelte Gebärmutter. Und ich habe gesagt, was habe ich? Ja, sie haben zwei und sie können auch beide befruchtet werden. Und sie hat mich dann auch zu so einem Spezialisten geschickt, weil wenn man tatsächlich ins Internet geht, ne, so wie man halt auch guckt, die Schwangerschaft ist in den ersten 12 Wochen unsicher. Genauso steht da dann doppelte Gebärmutter, Kinder kriegen, schwierig.
Okay. Und warum ist das schwierig? Also weil die eine zur Seite gedrängt wird, während die andere sich ausdehnt? Oder was ist das Problem?
Weißt du das? Ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass es einfach nicht so genau erforscht ist, weil es ist ja halt sehr selten. Und
ja, okay.
Es ist halt, wie meine Frauenärztin dann ja in der Schwangerschaft auch sagte, das Risiko für eine Fehlgeburt oder Frühgeburt ist wahrscheinlicher. Aber dazu muss ich auch sagen, meine stille Geburt hat damit nichts zu tun, weil die Gebärmutter, das hat der Arzt im Krankenhaus gesagt, die hat sich sehr gut mitentwickelt.
Ah, super.
Und ja, ich finde das super wichtig, über dieses Thema zu sprechen, weil es so selten ist und es ist eine große Verunsicherung da und ich habe mich auch in der ersten Schwangerschaft dadurch einfach super verunsichern lassen. Ich wurde einmal, weiß ich auch noch genau, in der 11. Schwangerschaftswoche wurde ich auch noch mal zu irgendeinem anderen Arzt geschickt und die sagte, Sie haben eine doppelte Gebärmutter. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ihr Kind wächst ganz normal wie halt bei einer anderen Frau auch. Und so da, ne, das eine sagt der Frauenarzt, das andere sagt die andere Ärztin. Ich meine, es gibt ja super viele Themen, wo einfach auch super viele Meinungen zu existieren.
Absolut.
Und man sich so verdammt verunsichern lässt. Genau, aber um auf die Gebärmutter einzugehen, ich habe tatsächlich auch, ja, jetzt wird es sehr intim, zwei Eingänge. Man nennt das Uterus Didelphis und es gibt zwei Gebärmütter, also es ist herzförmig, so könnte man das von außen beschreiben.
Ja.
Und sie sind beide fähig, ein Kind zu gebären, ja.
Genau. Wahnsinn. Sehr, sehr spannend. Und das heißt, also du hast es mit 26 erst rausgefunden. Das heißt, vorher war dir das natürlich, wie soll es dir auch auffallen, ne? Logischerweise, ne?
Mhm.
Okay. Genau. Und aber theoretisch, ich überlege gerade, ne, wäre das denn theoretisch möglich, dass die eine Gebärmutter, sag ich mal, gerade dabei ist, ein Kind wachsen zu lassen und dass du in der Zeit, wenn du Sex hast, theoretisch auch noch die andere Gebärmutter befruchten könntest? Also ist das theoretisch möglich oder ist das jetzt so, ist das meine Fantasie?
Ich glaube nicht. Ich bin keine Ärztin, ne? Aber ich kann nur sagen, dass ich ja keinen Eisprung habe in der Zeit. Also als ich jetzt schwanger war, hatte ich keinen Eisprung und der ganze Körper reagiert ja irgendwie zusammen, ne? Ich habe auch keine Periode gehabt in der Zeit der Schwangerschaft. Und ich bin noch in der Stillzeit, habe ich auch nichts in der anderen.
Ja, das habe ich nicht bedacht. Natürlich, stimmt. Also es ist ja wirklich eine interessante Sache. Und wie war das denn, als du dann rausgefunden hast, du bist zum zweiten Mal schwanger? Wie groß war deine Angst?
In Bezug auf die doppelte Gebärmutter oder auf die mit der stillen Geburt?
Beides. Beides.
Das war natürlich ein Riesenpaket. Aber ich habe immer gesagt, ich habe eine doppelte Gebärmutter, weil ich sie haben soll. Und wenn die Gebärmutter fähig ist, ein Kind zu empfangen, dann hat die Natur das genauso gewollt. Und dann gibt es auch eine Möglichkeit, dieses Kind ganz normal und natürlich auf die Welt zu kriegen, ohne einen Kaiserschnitt. Weil das ist das Nächste, was man liest. Ich habe mich ewig damit auseinandergesetzt. Doppelte Gebärmutter ist nur anscheinend möglich, die Geburt mit einem Kaiserschnitt zu vollziehen, zu machen. Ne? Und natürlich hatte ich auch noch das andere Paket. Ich habe das Kind verloren. Jetzt habe ich die neue Schwangerschaft. Aber ich glaube, ich habe mich bis zu diesem Zeitpunkt so viel mit diesem Thema, mit mir, mit der Stillgeburt auseinandergesetzt. Auch ich bin, so unangenehm das auch immer wieder war, ich bin auch oft wieder in diese Situation gegangen, als ich bei der Ärztin auf dem Stuhl lag und sie gesagt hat, das Herz schlägt nicht mehr. Weil ich hatte das größte Problem oder die größte Phobie war, ich gehe zum Arzt und ich sehe, das Herz schlägt nicht mehr. Das war eine Sache, die ich gemacht habe. Und das hat mich auch so abartig genervt, als ich dann wusste, okay, ich bin wieder schwanger. Was ist, wenn es eine Eileiterschwangerschaft ist? Oder was ist, wenn ich das Kind verliere? Oder was ist, wenn, was es sonst so alles gibt, ne? Und ich habe mir eine Liste im Kopf angelegt und ich weiß, wir waren hier irgendwo unterwegs, wir waren irgendwo am Wasser und ich habe mir die Steine genommen und habe alles da reingeworfen und es ist das und es ist das und damit hatte ich es irgendwie für mich aufgearbeitet und ab dem Tag war es auch irgendwie leichter, weil ich war immer wieder in diesem, im Kopf, immer wieder, wenn ich angefangen habe zu denken, ich werde es verlieren, dann habe ich mir bewusst gemacht, das ist die Vergangenheit, das ist nicht die Gegenwart und ich kann jetzt in diesem Moment entscheiden, was ich glauben möchte für die Zukunft. Und ich kann entweder glauben und vertrauen oder ich kann mich mit Zweifeln voll belesen, ne? Auch im Internet, was alles passieren kann bei einer Blutung oder so weiter. Und das ist tatsächlich das, was ich gemacht habe und wie ich gedacht habe. Und ich habe immer gedacht, okay, ich vertraue wieder. Ja. Ich vertraue. Ja.
Großartig. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Elemente, glaube ich, dass man ein schönes Leben führt, ne? Zu vertrauen tatsächlich. Immer wieder, es ist ja eine Übungssache tatsächlich, immer wieder Wahnsinn, zu vertrauen in den unterschiedlichen Situationen, die man im Leben so hat. Ne? Und ich meine, gerade in deiner Situation stelle ich mir es auch nochmal schwieriger vor. Dann bist du auch noch in Mexiko. Ne? Ich weiß nicht, wie da die medizinische Versorgung ist. Ich war tatsächlich noch nicht in Mexiko. Kannst du vielleicht gleich noch mal was zu sagen, ne, und dann aber trotzdem immer wieder versuchen, ins Vertrauen zu gehen, ganz klar zu sagen, nee, das ist die Vergangenheit, jetzt ist jetzt und es kann jederzeit anders ausgehen, ne, das ist halt sehr beeindruckend, Wahnsinn.
Ist auch nicht leicht, aber man hat tatsächlich die Wahl, ne, man hat die Wahl über seine Gedanken und
absolut, und das heißt nicht, dass es leicht ist, ne, aber du hast absolut recht, man ist sozusagen dieser Situation ja nicht ohnmächtig ausgeliefert, sondern man hat die Wahl, definitiv. Und sag mal, was war denn oder was ist denn mit der medizinischen Situation in Mexiko? War das auch eine Sache, die für dich schwierig war oder wie bist du damit umgegangen? Erzähl.
Also von diesem Punkt muss ich sagen, dass das ist, glaube ich, so wie wenn man sagt, wie, du bist in Mexiko? Das ist so gefährlich.
Und Drogenbanden.
Genau. Wir sind ja mit dem Camper ein Jahr lang gereist und wir haben uns da auch sehr schwer getan, weil wir hatten diese Stimme im Kopf, es ist so gefährlich. Und irgendwann haben wir eine Nacht, ich weiß nicht, wir standen irgendwo auf dem Berg und da kam irgendjemand hergefahren und wir haben gedacht, oh Gott, die kommen gleich mit den Waffen. Dabei hatten die kurz angehalten, um zu pinkeln. Ich weiß es nicht. Da gibt's also es gibt sicherlich ganz gefährliche Ecken, aber es ist bisher nichts passiert. Und so auch die Medizin. Ja. Also die haben sehr gute Krankenhäuser hier.
Das ist ja auch Mittelamerika. Und ich sag mal so, wenn man Geld hat, glaube ich, kann man in jedem Land oder in fast jedem Land der Welt, glaube ich, eine ganz gute medizinische Versorgung bekommen letztendlich. Ne?
Die Versorgung ist sehr gut, auch ultraschallmäßig sind die super ausgestattet, da kann man gar nichts sagen. Was allerdings passiert ist, ist tatsächlich, wir mussten einmal ausreisen, weil unser Visum war abgelaufen. Da waren wir halt in Belize, das ist das Nachbarland. Da sieht das schon, gibt auch, also für Privat, Patienten gibt es da eine gute Versorgung. Und es ist tatsächlich passiert, dass ich in der 20. Schwangerschaftswoche Blutungen bekommen habe.
Auch noch zu dem Zeitpunkt, wo, oh nein, wo die letzte Schwangerschaft schwierig beendet wurde. Oh Gott, okay.
Und ich habe auch gedacht, nee, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Und da waren wir wirklich in einem Ort, wir sind ins Örtchen gefahren und da war gerade eine so eine Bude, wo eine Frau dann mit den herkömmlichen Mitteln halt dann mich untersucht hat. Also wirklich herkömmliche Mittel in dem Sinne, sie hatte dann so ein Teil, um in unten reinzugucken, wie viel Blut da ist. Und so ein Gerät, um das Herz abzuhören, wo dann die Batterie von kaputt war. Und wir mussten dann 1,5 Stunden fahren ins nächste Krankenhaus, um einen Ultraschall machen lassen zu können. Ne? Und das war schon... Und da habe ich halt auch gedacht, okay, das ist jetzt halt schon irgendwie krass. Weil es war halt, wir mussten halt wirklich 1,5 Stunden fahren zu der nächsten Möglichkeit, um das untersuchen zu lassen.
Und ich ging da in dir vor in diesen 1,5 Stunden? Konntest du da ins Vertrauen gehen oder war das gar nicht möglich in so einer Situation?
Es ist ein absolut wahnsinniges Ereignis in meinem Leben, muss ich sagen. Also von allen Seiten, weil die Frau sagte zu mir, das ist nicht nur ein bisschen Blut, das ist viel Blut und sie werden wahrscheinlich eine Fehlgeburt haben. Und ich habe gedacht,
oh Gott,
nein, nicht schon wieder. Und ich saß im Auto und habe gedacht, oh nein, das passiert schon wieder, es ist die 20. Woche, es kann doch nicht sein. Mhm. Und war total verzweifelt. Und dann kam mir der Traum von der Nacht davor und ich hatte geträumt, es ist absolut verrückt, ich habe geträumt, ich blute unten, aber mein Kind fasst meinen Finger durch den Bauch an und sie umklammert den Finger so fest und lässt nicht mehr los. Oh. Und auf dem Weg zu dem Krankenhaus habe ich genau an diese Situation gedacht und habe gedacht und gewusst, es ist alles gut. Oh, wow. Ja, es kam so die Erinnerung an den Traum, ich hatte es irgendwie vorher vergessen, so wie das halt mit Träumen ist. Ne?
Klar.
Und es ist ja auch die Frage, was für eine Wertung man denen gibt.
Ja.
Aber irgendwie wusste ich dann, erinnere dich auch so daran, was du dir vorgenommen hast, ne? Und wie du wieder ins Vertrauen kommst und spür mal rein, weil das eine ist so diese Panik, ne? Aus die Angst der Vergangenheit, Angst, es ist ja klar, es passiert mir wieder, passiert es mir, ne? Das sind ja so diese Sachen, die man sich dann halt auch wieder sagt, ne? Und aber das war schon, wirklich krass.
Wahnsinn. Ja, das glaube ich dir. Wow. Und dann, apropos Medizin, ne, in Mexiko, hast du dich aber trotzdem entschieden, hast du im Vorgespräch mir erzählt, dann die kleine Emily zu Hause zur Welt zu bringen. Wie kamst du denn, also ich meine, von diesem Start gewissermaßen, doppelte Gebärmutter, du liest, es geht nur mit Kaiserschnitt und was weiß ich nicht alles, zum, okay, ich bringe sie in Mexiko zu Hause zur Welt. Wie, also ich meine, das ist ja eine krasse Range sozusagen. Wie, also du hast es wahrscheinlich gefühlt, ne? Also erzähl ein bisschen, wieso die Hausgeburt?
Ich glaube, ich habe mich da auch beeinflussen lassen von meiner guten Freundin, die auch ihre erste Geburt war halt eine Katastrophe nach ihren Worten. Und die zweite hat sie dann in einem Geburtshaus gemacht. Aber mehr auf diese Vorbereitung dann halt auch auf mentaler Ebene, dass es halt nicht diese Intervention sein müssen. Und aufgrund dessen, glaube ich, habe ich mich sehr viel mit Themen auseinandergesetzt, wie Alleingeburt, was muss überhaupt auch, welche Vorsorgeuntersuchungen müssen überhaupt sein? Weil ich hatte ja von der ersten Schwangerschaft, hatte ich nur in Erinnerung, wie die Frauenärztin mich nervös gemacht hat, weil ich war ihre erste Patientin mit einer doppelten Gebärmutter und sie wusste einfach auch gar nicht, kann man ihr ja auch gar nicht verübeln, sie wusste irgendwie auch gar nicht damit umzugehen, aber sie hat mir Angst gemacht, indem sie mir gesagt hat, es könnte eine Fehlgeburt werden oder eine Frühgeburt und so weiter und irgendwie habe ich das alles einfach, man kann sagen, ich wollte es meiden, ich wollte es nicht hören.
Ja. Ja.
Und ich habe mich einfach treiben lassen. Und manchmal habe ich mich auch gefragt, ist das jetzt richtig? Muss ich jetzt zum Arzt gehen? Und ich habe gedacht, Nee, eigentlich fühle ich mich gut.
Ja.
Und ich war auch in der ganzen Schwangerschaft, ja, nicht wirklich oft beim Arzt, also vielleicht dreimal oder so, aber ich habe es echt reduziert. Also ich wollte auch eigentlich gar nicht so, solange nichts war, ne, so wie die Blutung zum Beispiel, da bin ich natürlich sofort zum Arzt oder irgendwelche anderen Schmerzen oder andere Komplikationen, habe ich darauf vertraut, dass alles gut ist. Also wir hatten auch sogar auf dem Campingplatz, hatten wir einen Holländer getroffen und der hat auch gesagt, also ich habe mich da auch von solchen Sachen mehr beeinflussen lassen, der hat gesagt, bei uns in Holland, da wird zu Hause, werden die Kinder zur Welt gebracht und man geht nur zum Arzt, wenn irgendwas passiert und nicht jeden Monat einmal die Vorsorgeuntersuchung à la lebt das Kind noch und ich muss noch die Nackenfalte messen und das Ganze ist vielleicht, würde jemand anders sagen, sehr leichtsinnig. Ich aber denke, dass, und manchmal habe ich da auch ein bisschen an die Tierwelt gedacht, die machen das auch alles alleine. Da gibt es nicht diese ganzen Ausmessungen und da ist halt auch ein großes Fragezeichen hinter, wie gut ist das für das Kind und auch für den Stresspegel, ne?
Wahnsinn, also sehr beeindruckend, dass du da offensichtlich vertraut hast. Und vielleicht auch nicht so richtig, wie hast du es ausgedrückt, vielleicht auch nicht so viel wissen wolltest. Kann ich total nachvollziehen, ehrlicherweise. Und dann bei der Hausgeburt war dann aber schon so, dass du, also dass da eine Hebamme dabei war? Oder hast du es wirklich ganz allein mit deinem Mann gemacht?
Also ich habe mit dem Gedanken tatsächlich gespielt, aber ich habe mir eine Hebamme gesucht.
Okay.
Und hier in Puerto Escondido gibt es auch einige Frauen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, in Puerto Escondido ist, was die Medizin angeht, nicht so gut ausgestattet. Also hier gibt es Krankenhäuser, ja, aber so für größere Eingriffe ist es hier eigentlich nicht der ideale Ort. Das habe ich jetzt aber auch erst im Nachhinein erfahren. Meine Hebamme, ja, mit der habe ich mich vorher getroffen und ich habe ihr natürlich von meinen Umständen erzählt, also alles. Und sie hat das dann halt, was heißt untersucht, aber halt hat sie dann mit erfahrenen Frauen hier oder Hebammen abgeklärt, dass das schon möglich ist, eine natürliche Geburt zu Hause zu haben. Und die einzige Frage war dann halt, liegt das Kind richtig rum? Mm. Da wollte sie dann auch noch, dass ich zum Ultraschall gehe. Das habe ich dann halt auch gemacht, ja. Und das Kind, also die Emily, lag zum Glück auch richtig rum mit dem Kopf nach unten. Und genau. Und dann kam der Tag, als die Wehen eingesetzt haben. Und da war ich wirklich froh. Ich war wirklich froh, als ich sie dann anrufen konnte und sie dann auch kam. Saskia heißt sie. Und sie hat auch noch eine andere Frau sogar mitgebracht. Und sie kam und mich. Sie waren einfach nur da eigentlich. Und ja, sie lag noch, es ist halt auch so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Der Kopf, der lag halt so ein bisschen über die Mitte hin drüber, sodass es die Geburt halt ein bisschen blockiert hat. Und dabei haben sie mir, also der Kopf musste weiter in die Mitte rutschen, weil, wie kann ich das jetzt beschreiben, dass man das versteht?
Hatte das was mit deiner anderen Gebärmutter, deiner zweiten Gebärmutterin zu tun?
Weil der Kopf hat sich so ein bisschen über die Mitte hin rüber geschoben und hat sich dann halt so den Platz genommen. Also so lag es quasi über den Ausgang auf der anderen Seite. Über und aber die Saskia hat dann halt den Kopf so ein bisschen gedreht. Und das war auch gar kein Problem bei der Geburt. Und so hat das auch alles ohne weitere Komplikationen geklappt, ja.
Geklappt, Glückwunsch, Gott sei Dank, Wahnsinn, sehr, 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 sehr cool, sehr, sehr mutig. Wie geht's bei euch weiter? Bleibt ihr noch eine Weile im Ausland oder habt ihr irgendwie im Kopf, keine Ahnung, dann und dann kommt ihr zurück?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, zurückkommen eher nein. Denn wir haben durch die Emily, dadurch, dass sie hier geboren ist in Mexiko, haben wir das Recht, eine permanente Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Yeah. Das haben wir auch schon gemacht. Also das heißt, wir dürfen für immer hier bleiben in Mexiko. Und ob wir für immer hier bleiben, glaube ich jetzt nicht. Oder vielleicht auch doch, ich weiß es noch nicht. Vielleicht ziehen wir auch noch mal weiter, weil ich bin halt auch so eine Weltenbummlerin. Ich glaube, da gibt es auch für mich nie ein Ende, dass diese Neugierde irgendwann abflacht. Daher entweder suchen wir hier was oder wir ziehen weiter. Oder ein Mix aus beidem, dass wir hier so eine Basis aufbauen und dann weiterziehen und zurückkommen. Mal schauen, irgendwie sowas wird es wahrscheinlich sein.
Super, super spannend. Ganz, ganz toll. Ich finde das großartig. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch ganz viel Abenteuerlust in mir und auch sehr viel Fernweh. Ja, dann würde ich dir gerne die letzte Frage stellen. Was möchtest du gerne als Botschaft den Hörerinnen und Hörern des Podcasts mitgeben?
Eine sehr, sehr schöne Frage. Und da habe ich tatsächlich was, was mir auf dem Herzen brennt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich mich so angesprochen gefühlt habe von deinem Podcast und von der Idee, hier meine Geschichte zu erzählen. Denn ich möchte mitgeben, dass dass alles möglich ist eigentlich, wenn man es nur will. Also jetzt nicht in Bezug auf, jeder kann ein Kind kriegen. Ich weiß, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und manchen wird das nicht möglich sein. Aber es gibt auf andere Art und Weise die Möglichkeit, sich ein Leben zu erschaffen, mit dem man glücklich ist und zufrieden. Und man kann dafür losgehen. Und auch wenn man am Anfang denkt, das ist nicht möglich, es ist noch so viel mehr, was sich dahinter verbirgt, hinter jedem einzelnen Schritt. Und das ist so, es ist so machtvoll einfach, für das, und auch daran zu glauben.
Wow. Toll. Ich mag deine letzten Worte sehr, sehr gerne und stimme dir total zu. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@praxis-apia.de oder über Instagram, Facebook oder sonstige Kommunikationskanäle. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht, die ich bekomme. Und ja, vor allen Dingen freue ich mich natürlich auch, wenn du wieder Zeit mit mir verbringen willst, beim nächsten Mal bei Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne.